NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. März 1965. Der Todestag des Malers und Bildhauers Ewald Mataré.
Es ist eigentlich das Atelier noch so, wie es war. Natürlich musste man, um alles aufzuräumen und zu sortieren, ein paar Schränke dazustellen. Aber ich empfinde es doch immer noch sehr authentisch, so aus der Zeit, wie mein Vater eben hier gearbeitet hat.
Sonja Mataré öffnet die Tür zu einem hohen, großen, kargen Raum. Die eine Wand nimmt das riesige Fenster ein. Draußen ein alter, romantischer Garten, von Backsteinmauern umgeben. Hier hat der Bildhauer Ewald Mataré über 3 Jahrzehnte gearbeitet. Mitten im Raum, auf einem niedrigen Sockel, eine Ikone seines Schaffens. Die große kniende Kuh von 1925. Mataré ließ dieses Werk später in Bronze gießen. Im Atelier behielt er das Gipsmodell für diesen Guss. In der Darstellung aufs Äußerste vereinfacht, liegt das Tier auf angewinkelten Vorder- und Hinterbeinen, den Kopf erhoben und geradeaus gerichtet. Eine sanft geschwungene Linie läuft über Rücken und Hals und teilt sich auf in die langen, gebogenen Hörner. Die perfekt geglättete Oberfläche lockt unwiderstehlich zum Anfassen. Man möchte die Form, das Volumen spüren, nicht nur sehen, mit den Händen nacherleben. Diese sinnliche Qualität seiner Kunst stand für ihren Vater ganz im Vordergrund, erzählt Sonja Mataré.
Es stammt ja auch der Satz von ihm, ein Blinder muss auch eine Plastik erkennen können, sonst ist es keine.
Seit Ewald Matarés Tod am 29. März 1965, heute vor 45 Jahren, hütet seine Tochter Haus und Werkstatt am Niederrhein. Ein Tisch, 2 Stühle und ein altmodisches, plüschiges Sofa – und direkt vor dem Fenster der zentrale Arbeitsplatz des Holzbildhauers Ewald Mataré.
Das ist eine Hobelbank und die bekam er von seiner Mutter, als er 12 Jahre alt war, zu Weihnachten geschenkt. Die hatte er sich gewünscht und hat dann also sein Leben lang sie immer mitgenommen. Sie sehen ja auch, wie sie aussieht, wackelig und nicht mehr so ganz in Ordnung, aber das war ein heißgeliebtes Stück von ihm.
Die Kinderjahre, aus denen seine Werkbank stammt, verbringt Ewald Mataré in Aachen. Der Vater ist Fabrikdirektor, die Familie lebt in bürgerlichem Wohlstand. Ewald, geboren 1887, ist der jüngste von 3 Söhnen und zeigt wenig Interesse an der Schule, dagegen große Neigung zum Zeichnen und Werken. Sein ältester Bruder entscheidet sich gegen familiäre Widerstände für den Künstlerberuf. Und der Jüngste wächst, wie er sich später erinnert, ganz selbstverständlich in diese Welt hinein.
Und als ich dann nachher sagte, ich möchte das wirklich richtig studieren, da hatte mein Vater eben schon gar nicht mehr viel dagegen. Er war eben so weich geworden durch die Schwierigkeiten bei meinem älteren Bruder, dass er mir das ganz leicht zusagte.
Ewald Mataré geht 1907 nach Berlin und studiert Malerei. Kurze Zeit ist er Schüler des Impressionisten Lovis Corinth, wendet sich aber gleichzeitig dem gediegenen akademischen Handwerk in der Klasse eines Historienmalers zu. Zu seinen Freunden und Bekannten zählen progressive Künstler wie der Expressionist Max Pechstein oder die Architekten Mies van der Rohe und Erich Mendelssohn. Im revolutionären Klima am Ende des Ersten Weltkriegs schließt er sich der Novembergruppe an, einer dezidiert linken Künstlervereinigung. Als Maler aber fühlt er sich in diesen bewegten Zeiten immer mehr in einer Sackgasse. Der künstlerische Neuanfang ereignet sich scheinbar übergangslos und zufällig. Im Sommer 1920 ist Mataré auf der Nordseeinsel Wangerooge. Bei seinen Spaziergängen am Strand sammelt er Treibgut auf, verwitterte Bretter, die ihn zu Holzschnitten anregen. Und macht von da aus ganz selbstverständlich den Schritt zum Relief und zur Dreidimensionalität.
Der erste Holzschnitt, ein Selbstbildnis.
Dr. Guido de Weert, der Direktor des Museums Kurhaus in Kleve, kennt sich gründlich aus in Matarés Werk. Seinem Haus hat Sonja Mataré den gesamten Nachlass ihres Vaters übergeben.
Und dann hat er eine Platte weiter, wo man auf der einen Seite noch sieht, dass da ein Holzschnitt mitgemacht worden war, auf der Vorderseite ein Relief. Also ein Relief, das nicht zum Drucken geeignet war, von sich selbst geschnitzt. Und da war er auf einmal Bildhauer, auf einmal war er im Raum.
Und bald hat er auch das Thema gefunden, mit dem er ab Mitte der 20er Jahre als Bildhauer bekannt wird: die Kühe.
Ich war auf dem Land und war eigentlich geflüchtet aus der Stadt, um jetzt endlich für mich zu leben und vielleicht zu finden, wie ich mich nur künstlerisch betätigen sollte. Und das Tier als solches, besonders die Kuh, war mir ja eigentlich ein sehr wichtiges Tier, weil es in seinen Phasen des Lebens eigentlich nur drei oder vier Formen gibt, in denen es sich bewegt. Das ist das Liegen, das Stehen und das Fressen. Diese Kuh war eben so wunderbar zu beobachten, weil sie so geschlossen in ihrer Form ist, dass sie immer dahin wiederkehrt und dass die Beobachtung dadurch furchtbar leicht geworden war.
Im Museum in Kleve kann man die Entwicklung dieses Themas über Jahrzehnte verfolgen.
Sie sehen hier das finnische Rind, die große stehende Kuh, die liegende Kuh. Dann geht es über die sogenannte Dreieckskühe. Das sind geometrisch ausgedachte Plastiken, wobei er die elementare Form in einen Rhythmus von Dreiecken und anderen geometrischen Formen bringt, so die Skulpturen aufbaut und sehr oft eine sehr weitgehende Abstraktion erreicht. Zum Beispiel bei diesem Tier aus Ton gearbeitet, bemalt mit eingeritzten Formen, die auch dann die geometrischen Flächen abgrenzen, wird der unerfahrene Betrachter nicht auf den ersten Blick eine Kuh erkennen.
Eine zwingende Gestaltung zu finden und die Grenzen abzutasten und immer neu zu definieren, an denen realistische Darstellung in abstrakte Formen übergeht, das ist für Ewald Mataré ein Lebensthema geworden. Und die Ruhe und Gleichgültigkeit der Kühe hat ihm das ideale Modell geliefert, um diesen Prozess ungestört zu studieren. Denn jede seiner Arbeiten, auch wenn sie sich durch radikal vereinfachte Formen weit von der nachahmenden Abbildung entfernt, beruht auf intensivem, geduldigem Naturstudium. Bis Mataré eine Lösung findet, die er gelten lässt, vergehen manchmal Jahre.
Das ist ja sehr schön, dass Sie sagen, es sieht leicht aus und es sieht selbstverständlich aus. Aber das ist eigentlich ja gerade das Schwierige dran, dass auch eine schwierige Arbeit so durchgeknetet sein muss, dass sie nachher selbstverständlich leicht aussieht.
Im Atelier vor dem Gipsabguss der großen knienden Kuh erinnert sich Sonja Mataré an die künstlerischen Grundsätze ihres Vaters.
Das Tier als solches, wie es nach dem alten Satz von Goethe, was die Natur im Innersten zusammenhält, das suchte er. Wonach ist das aufgebaut, das Tier, in welchem Gesetz ist das gewachsen? Das suchte er und versuchte das dann darzustellen.
Ruhe und Konzentration, diese beiden Begriffe fallen der Tochter als erstes ein, wenn sie sich daran erinnert, wie sie ihren Vater erlebt hat. Erst kürzlich bei einer Eisenbahnfahrt sei ihr das wieder einmal ganz deutlich bewusst geworden.
Er hat zum Beispiel im Zug nie gelesen. Er hat immer nur die Landschaft genossen oder hat mal mit Leuten gesprochen, aber es war nicht ein Ablenken. Er brauchte kein Ablenken. Er ruhte da in sich und genoss da zu fahren, zu überlegen, hat dann auch mal vielleicht ein paar Skizzen gemacht, dachte über seine Arbeit nach. Das war eigentlich sehr bedeutsam, finde ich.
Entspannung nach langen und konzentrierten Arbeitsphasen findet der immer zweifelnde, selbstkritische Künstler im geselligen Leben. Er trinkt gerne Wein, ist Mittelpunkt eines Stammtischs im Kölner Weinhaus Denant, liebt den Karneval.
Wenn er einen großen Auftrag fertig hatte, dann kam er und sagte, also ich habe das jetzt soweit, ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt fahren wir morgen mit dem Schiff. Und dann fuhr die Familie Mataré mit dem Zug nach Wiesbaden. Dann stiegen wir ins große Schiff und dann fuhr man ganz gemütlich wieder zurück. Und das brauchte er einfach, so einen Erholungstag.
Sonja Mattery ist erst 6, als der Bildhauer mit Frau und Tochter 1932 von Berlin an den Niederrhein zieht und in dem damals noch ganz bäuerlichen Dorf Büderich gleich hinter dem Rheindeich Wohnung und Atelier findet. Paul Klee, damals Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, hat ihm eine Professur angeboten. Aufgrund der politischen Verhältnisse ist diese Tätigkeit aber nur von kurzer Dauer. Ebenso wie Klee und viele andere Lehrer wird Ewald Mattery von den Nazis bereits 1933 entlassen. Seine Arbeiten werden aus dem öffentlichen Raum entfernt. Eine seiner Kühe wird in der berüchtigten Nazi-Ausstellung Entartete Kunst gezeigt. Über das Dritte Reich und den Krieg retten ihn private und kirchliche Aufträge. Und erst nach dem Zusammenbruch 1945 beginnt eine zweite Karriere des inzwischen fast 60-jährigen Künstlers. Ewald Mattery wird zu dem Bildhauer der Wiederaufbaujahre und der frühen Bundesrepublik. Öffentliche Aufträge machen ihn zunächst im Rheinland, dann weit darüber hinaus bekannt. Die Bronzetüren des Gürzenich und des Doms in Köln, die Innenausstattungen der Düsseldorfer Kirchen St. Andreas und St. Rochus, das Westfenster des Aachener Doms, die Portale der Friedenskirche in Hiroshima. Wo Krieg und Barbarei schreckliche Wunden geschlagen haben, setzt Mattery Bildzeichen, die in ihren reduzierten Formen zwar modern wirken, zugleich aber einem breiten Publikumsgeschmack zugänglich bleiben.
Es war nicht abstrakt, es war figürlich, es war auf höchstem Niveau entwickelt aus der Kunst der 30er Jahre von Mattery heraus. Das Bescheidene, das hat auch etwas von dem Geist nach dem Krieg. Man brauchte nicht das große Auftrumpfen und diese Position hat vielen Auftraggebern gefallen. Dass es ihm gelang, der Ausdruck der Zeit mit seinem Werk zu verbinden.
Meint der Kunsthistoriker Guido de Weert. Und Sonja Mattery hat oft von Betrachtern gehört:
Das tut uns irgendwie gut, die Sachen sind so ruhig und die dann zu sehen.
In den 50er Jahren ist Ewald Mattery ein vielbeschäftigter Mann. Die Herausforderung, an öffentlichen Aufträgen mit ihren vielen praktischen Bedingungen und Beschränkungen zu arbeiten, nimmt er vorbehaltlos an.
Da war er sich aber auch nicht zu schade, um die Ambo zu machen, um den Altar zu machen, um einen Kerzenleuchter zu machen, um ein Taufgefäß zu machen. Das hat auch wieder mit seiner Auffassung, alles ist Plastik, zu tun. Ja, er hat das nicht als ein Problem für seine Integrität als Künstler gesehen. Er hat das als Bestandteil seiner Bildhauerei, als Teil des Lebens erfahren.
Ja, das ist natürlich schon eine tolle Aufgabe und ein toller Reiz liegt darin, nicht wahr? Und wären das nicht alles solche interessanten Aufgaben gewesen, da wäre ich ja bei Gott auf meiner Wiese sitzen geblieben und hätte meine Kühe weitergemacht.
Neben seinen großen öffentlichen Aufgaben hat Ewald Mattery nach dem Krieg auch seine Lehrtätigkeit an der Düsseldorfer Kunstakademie wieder aufgenommen. Bis zu seinem 70. Lebensjahr leitet er die Bildhauerklasse. Josef Beuys wird sein bekanntester Schüler. Im ersten Nachkriegswinter, so erinnert sich Sonja Mattery, arbeiteten die Studenten mit ihrem Lehrer im Büdericher Atelier, denn die Brücke über den Rhein nach Düsseldorf war noch zerstört. So sehr er als Lehrer die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu eigenen künstlerischen Wegen ermutigte, in puncto Arbeitsdisziplin herrschte eine strenge Schule bei Ewald Mattery.
Da achtete er schon drauf. Die Leute mussten antreten, nicht? Also um 9 Uhr mussten sie da sein. Ja, sicher.
Im Museum in Kleve sieht man Mattery heute in enger Nachbarschaft zu seinem Schüler Josef Beuys.
Wenn man seine Bedeutung heute hinterfragt, dann denke ich, dass er ein Brückenbauer gewesen ist zwischen dem Zeit des Aufbruchs im ersten, zweiten Jahrzehnt und die Erneuerung auch in der Kunst der späten 50er Jahre, als sein Schüler Josef Beuys diese Erneuerung eigentlich für die ganze Welt vollzogen hat, in seiner unmittelbaren Nähe. Er hat das erlebt, hat sich sicherlich da kritisch mit auseinandergesetzt, weil doch für ihn da auf einmal Schritte genommen wurden, die für ihn selbst undenkbar waren.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Ewald Mattery, der am 29. März 1965 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Anthroposophiebegründer Rudolf Steiner.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.